Bett.
Ja, ich warte seit gestern. Ich habe gestern hier gesessen, seitdem bin ich hier nicht weggegangen. Ich habe auch gar nicht geschlafen und dachte, deswegen bin ich ein bisschen müde. Ich habe einfach gewartet.
Du hast die ganze Zeit gewartet?
Ja.
Wann sich der Bildschirm öffnet und da oben wieder eintreten?
Ja.
Du lügst. Du Bärbel warst du. Du bist ein Bärbel. Eine basige Bärbel. Eine basische.
Ja, aber guck mal. Bärbel. Ist nicht so schlimm.
Schöne Grüße aus dem Hotelzimmer vom Penta Hotel in Leipzig. Ein fantastisches Hotel, muss ich dir sagen.
Fantastisch, ja,
das stimmt. Nein, es ist ein ganz, ganz tolles Hotel.
Ja, ich weiß das. Es ist wirklich ein tolles Hotel.
Ja, ist schön. Und wir sind hier angekommen mit, wir haben gute Nachrichten, nachdem ja Yvonne sich mit 25 Millionen Autoverkäufern in die Haare bekommen hat, weil ja dauernd dieser Motor geplatzt ist. Die hat sich ja irgendwann mal ein Auto gekauft, vor 2 Jahren oder 1,5 Jahren.
Von der Firma?
Und wie von der Firma?
Von welcher Firma?
Ach, von Hyundai. Von Hyundai?
Von Hyundai. Ein Auto von Hyundai hat sie sich gekauft.
Ein Auto. Und die war vorher, waren wir super zufrieden mit dem Auto, weil Yvonne bringt ja das Tour-Auto mit quasi.
Ja.
Und da waren wir immer super mit zufrieden. Und dann hat die, was war das jetzt für einer?
Wir hatten erst einen Tucson, der lief super, 400.000.
Also ein Tucson, der hat 400.000 Kilometer drauf gehabt, der lief super.
Dann gab es einen Santa Fe.
So, und dann gab es einen Santa Fe, den sie bar bezahlt hat. Und und da ist der Motor geplatzt. Und dann sind wir ja immer mit irgendwelchen Krücken rumgefahren und dann ist der zweite Motor auch geplatzt. Das ist wirklich so echt in die Luft geflogen. Wir standen am Straßenrand. Der eifrige Podcast-Hörer wird die Geschichten vielleicht kennen. Und dann gab es, der Verkäufer will das Geld nicht zurückzahlen. Und es muss aber jetzt mit diesen Leihwagen, das ging immer nicht und so. Und das war ein Hin und Her. Und so, sie hat jetzt seit 4 Tagen oder 5 Tagen einen neuen Mazda. Und das ist schon mal sehr schön. Damit sind wir hier angekommen mit einem niegelnagelneuen Mazda. Der Verkäufer hat ihr das Geld zurück ausgezahlt. Aber sie gesagt hat, so, jetzt reicht sich um den Anwalt. Also jetzt ist gut. Und das hat dann auch gewirkt. Und seit 2 Tagen habe ich meinen neuen Lader. Da sind wir dann auch rumgefahren und haben meinen Lader abgeholt. Mein alter war ja vollkaskoversichert, das war sehr schön. Der kaputte hatte auch einen ganz guten Restwert, den haben wir abschleppen lassen. Der Verkäufer hat den genommen. Und so habe ich mit ziemlich wenig Verlust einen etwas kleineren Lader, weil der Wagen, den ich vorher hatte, hatte noch irgendwie so Extras. Das hat dieser alles nicht. Aber ich habe meinen heiß geliebten Lader wieder und freue mich da total drüber. Und ich sage dir, einmal Lader, immer Lader, ich bin mit dem Lader vom Händler von Liebenau nach Hause gefahren und der hat so einen Schaltknüppel, wie so ein LKW, so einen ganz langen Schaltknüppel hat der. Und ich habe damit geschaltet und irgendwann dachte ich, das ist so weich, so schwängelig, so Dingeldengel, dieser Schaltknüppel ist irgendwie komisch. Ich habe die Gänge reingekriegt. Aber irgendwie ist der Schaltknüppel komisch. Dann bin ich rechts rangefahren. Yvonne fuhr vor mir. Dann fahren wir rechts ran. So, dann habe ich geguckt. Ja, du kannst den Schaltknüppel, den musst du einmal drauf drücken. Dann sitzt er wieder.
Nein.
Ja. Der hat doch geschaltet. Ich weiß nicht, weil da ist ja dieses Gummi drum, dieses Wabbelgummi.
Ja, ja.
Aber der war nicht mehr arretiert. Ich habe dann einmal gedrückt und dachte, genau, so war das auch. Ich habe mich gewundert, warum der nicht geschaltet hat. Aber das ist so typisch Lader. Du holst niegelnagelneuen Lader ab und der hat dann gleich irgendwie so, naja, musste. Hab meiner Frau dann gesagt, du, wenn der so wabbelig ist, musst du den Schaltknüppel einfach drücken wieder. Dann hat der sich gelöst. Ansonsten gibt es bei dem Lader eine Schwachstelle und das fand ich an dem Händler sehr gut. Der Lader hat eine, also er hat mehrere Schwachstellen, aber eine ist ziemlich bekannt, der hat an den Nähten von der Decke quasi vom Dach in die Tür, was ist das, Holme oder was ist das, diese Dinger, vorne rechts und links, nach vorne, wo die Scheibe ist und hinten, wo der Kofferraum ist, hat er quer eine Naht, wo quasi das Dach draufgesetzt und festgeschweißt ist. Und das ist eine Schwachstelle, da fängt er an zu rosten. Und der alte von mir, der fing auch an zu rosten an der Stelle, ich habe das immer beobachtet und dachte, da muss ich jetzt was machen. Mein neuer Laderhändler ist so toll, der hat hat mir den gegeben, hat gesagt, da ist ein Wechselmark-Sanders-Fett drin, der ist absolut sicher, der ist fertig gemacht. Der hat in den Radkappen noch zusätzliche Schutzbleche, muss der haben, damit er nicht rostet, weil er sehr rostempfindlich ist. Und ja, und dann bin ich damit losgefahren. Da denke ich, was hat denn der da oben? Da hat er diese Dinger auch oben alle abgedichtet. Da ist oben eine Gummischicht oben drüber gesetzt, wo ich da, weißt du, das Gefühl, dass du so ein Auto holst und du hast das gar nicht explizit gesagt, aber das ist ein Laderhändler. Also Mahlwerk in Liebenau kann ich empfehlen. Der hat da 6 oder 7 Laders stehen für Leute, die welche haben wollen. Und eben auch niegelnagelneue, leider nicht so wunderschön wie ich, weil meiner ist irgendwie korallbraun oder so. Also es ist eigentlich hellbraun, metallic. Den hätte er ziemlich oft verkaufen können, aber den hatte ich ja nun. So, und bin ganz glücklich. So, jetzt kommst du.
Nee, ich wollte nur den geneigten Zuschauer nochmal über Lader aufklären. Also, wenn du sprichst von Extras, von spektakulären Extras, die der Wagen vorher hatte, dann sind damit Dinge gemeint, wie zum Beispiel eine Beifahrertür, 4 Räder, 4 Bremsen. Also diese Sachen, die eben beim Lader alle ganz exklusiv sind, die man extra kriegen kann, sind bei dem normalen Lader ja gar nicht drin.
Nein, naja, also der Lader ist schon da. Ich weiß, worauf du anspielst. Der ist schon sehr einfach. Aber dieser ist ja etwas aufgewertet, weil es ist ja das Modell 25. Da ist alles so wie 1982, glaube ich.
Ja, hat er einen Zettenkorder?
Was?
Einen Zettenkorder. Zettenkorder für Zetten.
Nein,
Kassettenrekorder.
nein, der hat gar nichts. Der hat. Ich bin mir noch nicht mehr sicher, das Radio kommt ja erst noch da rein, aber ich bin mir nicht mehr sicher, ob der überhaupt Kabel hat. Der hat der hat einen Schacht, wo dieses Radio man reinmachen könnte, aber ich glaube, das ist eher so eine Art zweites Handschuhfach. Ich glaube nicht, dass da Elektronik drin ist, um da ein Radio einzubauen, weil das weiß ich beim letzten Auto, da mussten sie in die Tür extra so Löcher bohren, um die Lautsprecher da reinzumachen. Und der hat elektrische, also die Extras in diesem Lader sind aber auch im letzten gewesen, sind Sitzheizungen, weil du die halt bei minus 40 Grad in Sibirien brauchst.
Ja.
Er hat elektrisch verstellbare Außenspiegel, warum das so ist, weiß kein Mensch. Und er hat eine Klimaanlage. Das war mir alles wichtig, das hat er. Das sind aber auch alle Extras, die du haben kannst. Ah, und in den Türen, diese Plastikverschalung innen in den Türen. Da sind auch die Vorrichtungen dran, wo die Kurbel eigentlich ist. Also man hat quasi elektrische, der ist serienmäßig, ist klar, der glaube ich elektrische Fenster
Ja.
lieber, aber die Tür, da ist halt nur keine Kurbel dran.
Ja.
Aber diese Ringe, wo die Kurbel drin fährt, die ist noch in der Tür.
Ja,
Also ich
weil es
gehe nicht
teurer
raus.
ist, na, ganz ehrlich, weil es teurer ist, eine neue Tür herzustellen, und dieser Kurbel ist ja eigentlich egal, die Tür stört ja keinen.
Genau.
Insofern, ja.
Ich
Was
liebe
wichtig ist,
endlich das
nochmal,
Auto.
dieser Rückspiegel, die von innen sozusagen verstellbar sind, das ist ganz wichtig dieser Tage, weil das ist ja wegen den Drohnenangriffen in Russland. Da muss man ja jetzt ganz schnell reagieren können, um zu sehen, ob hinter einem eine Drohne ist, dass man dann schnell rausspringen kann auf der Straße.
Ja, natürlich.
Deswegen brauchen die natürlich, musst du von innen, jetzt kannst du nicht mehr rumfummeln und dem Beifahrer sagen, mach was, sondern du hörst hinten, und dann denkst du, ach, ukrainische Drohne, und dann musst du schnell
Was hörst
reagieren.
du hinten? Was hörst du?
Da ist dann, du hörst,
Bitte
das
das
sind,
Geräusch noch mal. Was hörst du da hinten?
das ist die Drohne, die ukrainische Drohne. Da macht man keine Witze mit. Die fliegt da hinten längs, und wenn du das hörst, das Geräusch, und deswegen hat er auch kein Radio, ist ja echt Idiot, sonst hättest du ja laut Musik und würdest die Drohne nicht hören. Und auf jeden Fall ist es dann wie folgt: Dann hast du innen drin die Möglichkeit, mit deinen elektrischen Scheibeneinsteller, Rückspiegeleinstellung, wenigstens zu sehen, wann sie wo einschlägt. Ich finde, das
Genau.
ist eine gute Erneuerung. Also elektrisch verstellbare, von innen elektrisch verstellbare Außenspiegel ist eine Innovation, muss man, also aus
Was der
86 oder
Lader
so.
auch hat übrigens ist, er hat einen Wassertank für die Scheibenwaschanlage vorne und einen Wassertank für die Scheibenwaschanlage hinten. Da sind, musst du mal
Guck.
zweimal auffüllen.
Ja.
Aber ich liebe dieses
Aber er
Auto.
fährt. Das ist ja das Wichtigste. Er ist
Er fährt
rustikal und
einfach
er fährt.
super, er hat einen super Wendekreis. Und dieser ist sogar, warum das so ist, keine Ahnung, der ist ein bisschen höher als mein anderer. Das ist sowieso das Schönste, dass du nicht aus so einer Schüssel aussteigst, sondern aus einem Auto aussteigst, der quasi auf Höhe ist. Das finde ich besonders schön.
Das habe ich ja, diese Erfahrung mache ich gerade auch. Und zwar, Ich habe mir ja einen 124er Mercedes geholt, und zwar als jemand mit Preppergedanken möchte ich kein Auto mehr haben, von dem ich, wo ich abhängig bin sozusagen von irgendwelchen Mercedes-Service-Betrügern oder sonst irgendwas. Und ich brauche ein Auto, was wirklich lange hält. Und diese Mercedes 124er-Reihe, das sind Motoren, die sind gebaut für 700, 800, 1 Million Kilometer. So. Und dann ist mir, das ist ein Kombi. Und jedes Mal, wenn ich da aussteige, muss ich mich echt rauswuchten, ja, da merke ich echt, wie alt ich bin und wie kaputt ich bin, weil die sind ja im Verhältnis zu Autos heute relativ dicht über der Straße.
Ja.
Du hast praktisch beim Ein- und Aussteigen dieses Aston Martin Ferrari Gefühl, ja. Wenn du drin sitzt, ist das ganz schnell weg, aufgrund der braunen Musterung der Polster innen drin. Und der Zierleisten in Kord. Aber tatsächlich ist es so, dass dieses tiefe Sitzen, das war früher wohl ganz normal. Ich erinnere das gar nicht mehr.
Ja, ich auch nicht. Ich bin ja mal bei meiner Mutter aus dem Käfer gefallen.
Beim Fahren.
Meine Mutter ist zu Kleino gefahren. Das war der Fege-Markt in Hellern. In Osnabrück-Hellern. Fege, kennst du noch Fege-Märkte?
Das ist wie Metro, ne?
War die Konkurrenz von Edeka irgendwie.
Ja, irgendwie sowas, ja.
Feg, gehst du zu Feg, ja. Und da ist meine Mutter hingefahren und kurz vor Feg ging es um eine Kurve. Und meine Mutter hat mir gesagt, ich möge doch bitte den Heizungslüftungsschlitz zumachen, der im Käfer unten in der Leiste war, in dem Türholm unten war. Die war eine Öffnung drin, wo die heiße Luft rauskam. Und ich wollte die zumachen und dann ging die Tür auf in der Kurve. Meine Mutter fuhr um die Kurve und ich bin aus dem Auto gefallen. Also ich bin nicht rausgefallen, meine Mutter hat mich reingezogen wieder. Aber ich bin so um die Kurve gelaufen mit einer Hand. Ja, was man alles so erlebt. Aber wo du vorhin sagtest, dass man die Rückspiegel jetzt erkennt, dass man das wichtig ist, dass man die haben muss für Russland, dass man die Drohnen, was machen die noch für Geräusche? Ja, und wenn die dann kommen, wenn du das hörst, aber da wäre toll, dass man hat doch bei uns so einen Blitzerwarner, den habe ich mir nämlich jetzt geholt.
Ja.
Da müsste man so einen Drohnenpieper haben oder so.
Ja, dass du einen Blitzerwarner dir geholt hast, das darfst du hier nicht sagen.
Warum nicht? Den habe ich für meine Modelle.
So, du hast ihn, und abgesehen davon hast du ihn geholt. Und hast dann gelesen, was in der Gebrauchsanweisung steht, nämlich, dass das Betreiben dieses Gerätes während der Fahrt in Autos untersagt ist. Und deswegen hast du es zu Hause montiert, um einfach zu wissen, nee, das ist auch illegal, du hast es montiert, falls jemand zu Hause zu schnell läuft.
Genau. Das ist, ja, genau.
Weil das auch gefährlich ist in der Kurve mit Socken, man weiß das ja. Die Kinder knallen hin mit dem Kopf gegen die Wand und so.
Genau.
So.
Und gerade bei uns sind alle auf Socken unterwegs und wir haben viele Kurven im Haus.
Siehst du? Und deswegen braucht man einen Blitzerwarner. Selbstverständlich. Ich könnte noch was kurz beitragen, wenn wir schon mal über Käfer geredet haben. Jetzt dann schließen wir es noch kurz ab mit meinem Käfer. Ein weißer Käfer habe ich mir deswegen geholt damals, weil das erste Auto, mit dem ich gefahren bin, war auf dem Flughafen in Boberg. Also dieses Boberg auf dem Segelflughafen hat mein Onkel mich mit seinem Auto fahren lassen. VW Käfer in weiß. Und den habe ich mir dann auch geholt und der war sehr alt. Da habe ich ganz diesen geilen Käfer-Sound, ganz geilen Sound gehabt, so mit dem Motor hinten. Und da war ich auf der Poppenbütteler Landstraße und die Poppenbütteler Landstraße geht eben aus dem, sag mal, Norden von Hamburg in die Innenstadt. Du weißt, wovon ich spreche, die Zuhörer meistens nicht. Eine vierspurige, damals schon vierspurige Straße und die schlängelt sich so ein bisschen durch die Gegend. Dann gibt es eine Kurve am oberen Ende, die so relativ lang gezogen ist. Und dann bin ich mit meiner Freundin damals in diesem Auto gewesen. Und sind da längs gefahren. Und dann habe ich das Lenkrad, also habe ich einfach um, weil es jetzt dann langsam in die Kurve ging. Und dann hatte ich plötzlich das Lenkrad in der Hand. Und das Auto fuhr geradeaus in Richtung Gegenfahrbahn, Häuser, Bürgersteig. Oh. Und ich habe das Ding in der Hand gehabt. Und dann habe ich so drauf und habe es gerade noch hingekriegt. Und dann das Ding rum. Da war, also ich habe den Wagen hatte ich gekauft, den hatte ich da gerade eine Woche oder so. Und da hat anscheinend der Händler vergessen, das Lenkrad richtig festzumachen. Und das ist nochmal gerade so gut gegangen, muss man sagen. Wenn das Ganze nachts passiert wäre, nach Partyaufenthalten und so, wer weiß, was da gewesen wäre.
Insofern, und das Auto war neu?
Das war, nein, das war ein gebrauchter, uralter Käfer. Das war irgendwann um den, keine Ahnung, Anfang der 80er oder so. Der Käfer war sicher von 1960, 70. Also alt, gebraucht und so. Aber
das ist ein schweres James Bond. Du sitzt in dem Auto und...
Weißt du? Ja. Du bist gerade auf Tournee, deswegen bist du ja in diesem wunderbaren Hotel in Leipzig, das Penta Hotel in Leipzig, ganz großes Ding. Ich weiß nicht, arbeitet Emma da eigentlich noch? Keine Ahnung.
Weiß ich nicht.
Ja, die war sehr nett, unglaublich nettes Mädchen, die da mal gearbeitet hat. Ich glaube, die hieß Emma. Ja. Ja, gut, das dann, damit wir da auch drüber gesprochen haben. Ansonsten,
aber da saßen jetzt zwei Leute an der Bar und die haben gesagt, die sind doch Kay Ray. Und das, was ich schön fand, war, der Typ sagte, ich dachte erst, ich habe sie gesehen und dachte, sie sind Kay Ray. Und dann dachte ich, nein, sie sehen viel jünger aus. Darüber habe ich mich sehr gefreut. Kay Ray ist doch eigentlich viel älter, sieht viel älter aus. Und dann sagt, wann haben sie mich denn das letzte Mal gesehen? Ja, schon eine Zeit her. Ja, sag ich, ich habe ein bisschen abgenommen und gesund gelebt. Was auch ein Ansporn dazu ist, weiterhin gesund zu leben. Und ich habe einen ganz tollen Abend gehabt. Und weißt du, was mich besonders gefreut hat? Die vielen Grüße, die ich dir ausrichten soll. Es war wirklich jeder Zweite, jeder Dritte. Hallo, liebe Grüße an Boris. Wir hören immer Ihren Podcast. Wir hören deinen Podcast. Umarmungen, ganz, ganz liebe Worte. Also liebe, liebe Grüße von ganz vielen lieben Menschen. Ich habe Engelchen bekommen und ganz liebe Wünsche für meine Frau. Habe ich mich sehr darüber gefreut. Es war ein toller Abend. Es war rappeldicke ausverkauft. Die Leute haben über alles gelacht. Keiner hat sich empört. Zwei Stühle waren nach der Pause frei. Das waren wohl Leute, die sich das anders vorgestellt hatten. Und ich gebe ja auch zu, meine Show ist schon sehr brachial. Aber ich habe neue Lieder drin. Angelo Branduardi, Patti Smith, Broken Flag. Ja, das macht im Moment einfach total viel Spaß und es ist ein super toller Abend und heute Abend fahren wir nach Dresden. Da hoffe ich, dass es auch so schön ist und dann geht es wieder nach Hause und das war's.
Ich möchte dir sagen, damit du nicht frustriert bist, also diese beiden Sitze waren nicht deswegen leer, weil Leute waren, die das nicht gut fanden, das Programm, sondern wir kennen das aus der Fernsehwerbung, da sind diese beiden Frauen, die Gymnastik machen. Und dann sagt die eine zu der anderen, ich bin ja froh, wenn es nicht woanders läuft.
Ah ja.
Und weil man bei dir so viel gelacht hat, ist es ja ganz klar, du weißt das, ältere Leute bei ganz starkem Lachen, plötzlich macht sich ein bisschen das selbstständig, Abwasser und dann läuft das schon mal in die Hose und dann ist das so, dann möchte man nicht auf dem nassen Stuhl sitzen und geht deswegen einfach nach Hause. Der leere Stuhl ist nichts weiter als ein Kompliment aus der Seniorenschaft.
Guck mal, man muss die Dinge nur positiv sehen.
Ne? Absolut, absolut.
Das ist tatsächlich echt.
Da weißt du, was mich frustriert, apropos, ne? Können wir das hier ganz intim mal besprechen gerade? Woran liegt es eigentlich medizinisch, dass die Vorhaut länger wird? Im Alter. Ja.
Ist deine länger geworden? Ich weiß das gar nicht.
Woran liegt das? Also ich habe dann eigentlich natürlich gegoogelt und hatte ja ganz normal passiert. Aber warum? Was soll der Quatsch?
Vorhaut wird im Alter länger. Also ich weiß ja nicht.
Die Hülle wird einfach länger. Und es wird ja auch immer gesagt, dass die Eier tiefer hängen.
Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Und das glaube ich nicht. Ich glaube, dass sitzt du da ohne Schlipper?
Ja, natürlich. Nein!
Nein, aber. Ich weiß das.
Aber
also
warum macht die? So. Warum? Doch nicht, weil du nicht so alt bist. Warum macht das die Natur? Das macht doch keinen Sinn.
Naja, vielleicht ist das ausgleichende Gerechtigkeit, weil die Brüste werden ja auch im Alter so ein bisschen zu Fahrradschläuchen.
Das stimmt. Ja, früher hat mein Onkel immer gesagt, der Onkel übrigens Onkel Tillmann, schönen Gruß.
Onkel Tillmann?
Ja, Onkel Tillmann heißt der. Mit dem habe ich immer noch, das einzige Familienmitglied, mit dem ich noch Kontakt habe, außer meinem Vater natürlich. Und auf jeden Fall, Onkel Tillmann hat früher immer gesagt, wenn es um Toilette ging und so, ne, da hilft kein Schütteln und kein Klopfen, in die Hose geht der letzte Tropfen. Wenn du jetzt dir vorstellst, dass in der Konstruktion, die du da hast, ja, wenn es so ist, dass da was plötzlich sich vorschiebt, dann musst du tatsächlich irgendwann als älterer Mensch wahrscheinlich anfangen, mit dem Papier abzutupfen oder so, damit nicht mehr als ein Tropfen in die Hose geht. Ideal ist sowieso, da muss man sagen, im Rahmen der männlich-weiblichen Gerechtigkeit sollten auch Männer nach dem Pipi machen grundsätzlich immer ein bisschen Toilettenpapier zum Abtupfen nehmen.
Das ist... Sag mal, wie bist du denn jetzt darauf gekommen?
Das fällt mir gerade ein, weil es so Ungerechtigkeiten des Alltags sind. Und wir sollen ja auch eins, wir müssen ja auch, das darf man nicht vergessen jetzt hier, wir müssen Lebenshilfe, Lebenshilfe ist ganz wichtig. Das ist auch eine Verpflichtung, die wir haben. Und wir müssen Lebenshilfe mit sinnvollen Dingen für unsere Zielgruppe auch kopieren. Da gibt es ja viele Menschen, die heute noch nicht, liebe Freunde, ich weiß Bescheid, heute nicht, aber in der Zukunft vielleicht mal Probleme haben mit verlängerten Vorhäuten, Brustschläuchen und Ähnlichem. Und da muss man auch Ratschläge geben.
Das erinnert mich an diese Geschichte, die ich manchmal auf der Bühne erzähle. Männer sagen immer, meiner ist 30 Zentimeter lang. Was nützt mir das, wenn ein Zentimeter in der Mitte nicht hart wird? Gar nichts. Und ich hatte neulich einen, der hatte 45 Zentimeter, aber 26 davon waren Vorhaut.
Ja, aber siehst du, wenn jemand sowas sagt, wenn sowas da, dann ist es doch ein Thema, was auf uns zukommt. Wir müssen doch darüber sprechen.
Die Geschichte geht dann weiter mit den Worten, ich habe ihn dann durch die Aufschnittmaschine gejagt. Wir hatten griechische Gäste. Ich wünsche dem geneigten Zuschauer und Zuhörer 100 Bilder im Kopf.
Ja, wir wünschen viel Spaß. Ich könnte das jetzt auflockern mit einem Skandalthema, was ich hier thematisieren würde, gerne bitte.
Ja.
Du weißt, wie das ist für Menschen, die, sag mal, im Bereich Kreativität tätig sind. Wenn es dann so ist, dass andere Menschen einem was stehlen, ne? Also wenn jemand, wenn du dir jetzt vorstellst, du bist bei Ralf Schmitz zufällig reingeraten bei der Comedy und dann erzählt der 1:1 einen Witz, der von dir ist.
Ja.
Was ist das für ein Gefühl? Kompliment oder Widerlichkeit?
Wenn ich ganz ehrlich bin, also erst Hilflosigkeit, hilflos, das ist immer das erste Gefühl, was ich habe. Man fühlt sich gedemütigt und man findet das gemein. Und dann mittlerweile, kommt darauf an, wo der Kollege ist, mittlerweile Wut. Meistens. Mhm. Weil es oft die Kollegen sind, weil wir erleben ja gerade eine Rückruderregatta und ich habe bei meinen, mich ärgert das gerade, dass so furchtbar viele Leute zurückrudern oder eben die Themen, die ich bediene schon seit langer Zeit, seit 2015 Minimum, für die ich aus Theatern rausgeflogen bin und so, diese Themen machen sich jetzt, wo es sagbar ist, die Kollegen zu eigen. Und dazu gehören natürlich auch eben nicht nur die Themen, sondern eben auch Witze. So.
Ja.
Weißt du? So. Und das macht mich wütend. Also es ist erst hilflos und dann ist es wütend. Also, dass ich mich geschmeichelt fühle, nach dem Motto, nur die Guten werden kopiert, das habe ich nicht. Nicht unbedingt.
Pass auf, ich erzähle dir, ich muss kurz mal den Hund rauslassen, weil der schimpft sich hier ein. Du kannst es ja nicht hören, aber die schimpft sich hier einen ab, ähnlich wie ich gleich.
Ich bin sehr froh, lieber Zuschauer, dass Boris jetzt nicht gesagt hat, kannst du eigentlich hören, dass die Hunde bellen? Weil das hat er ja schon 22 Mal vorher gesagt. Dieses Mal ist er aufgestanden und hat quasi drohnenartig die Tür geöffnet.
So, pass auf.
Gott sei Dank ist er nicht über seine Vorhaut gestolpert.
Ja, das. Weil ich ja eine eng ansitzende Unterhose anhabe. Hallo. So, pass auf. Folgende Situation. Meine Philosophie, was überhaupt YouTube angeht, von Anfang an, kann man auch nachprüfen, von Anfang an ist meine Philosophie bei YouTube folgende. Erstens, ich möchte gerne machen, was mir Freude bereitet. Zweitens, ich denke, ich messe sozusagen meinen Erfolg oder den Glück meines Lebens in glücklichen Menschen. Also wie viele Menschen habe ich glücklich gemacht? Wie viele Menschen habe ich einen Spaß gemacht? Wie viele Menschen habe ich, keine Ahnung, geholfen mit irgendwas? Wie viele Menschen habe ich einen guten Tipp gegeben? Und ob es jetzt für einen Film, eine Musik, für irgendeine Theaterveranstaltung ist oder so. Aber wie viele Menschen habe ich auch zusammengebracht zum Beispiel? Und als ich da mit YouTube angefangen habe, ist mir aufgefallen, dass alle hinter Community her sind, alle reden von, ja, ich habe wieder 13 Leute mehr und wieder 12 Abonnenten mehr und dann hat einer hat geschrieben, I like und er hat 16 Likes bekommen und so. Ich finde das komplett widerwärtig, weil es die Zuschauer komplett, du wirst degradiert als ein Teil eines Erfolgskonzeptes von jemand, der diesen Kanal betreibt. Und das ist falsch. Das Herz des Kanals, jedes Kanals, sind die Zuschauer. Denn wenn die nicht da sind, gibt es den Kanal nicht. Fertig, aus. Und wie da Zuschauer behandelt werden und wie über diese Zuschauer oder Zuhörer geredet wird und gleichzeitig, wie die sich dann in der Steigerung auch benehmen, weil es so ganz normal geworden ist, sich scheiße zu benehmen, das wollte ich gerne anders machen. Deswegen habe ich einen sehr stark reglementierten Chat. Ich lasse mich kritisieren, alles das, aber beleidigen lasse ich mich nicht. Und wenn irgendjemand da hingeht und sagt, ich finde es scheiße, schmeiße ich ihn einfach raus und es muss auch keiner lesen, weil was soll der Dreck? So habe ich ja immer schon gesagt. Jetzt habe ich Folgendes gemacht, weil ich denke, dass jeder Mensch eine, wie soll ich sagen, eine ein Leben voll Weisheit und Erlebnissen hat. Jeder Mensch, egal welchen Menschen du nimmst, egal wie er denkt, wie langweilig sein Leben ist oder war oder so, jeder hat viel erlebt, viel gelernt, ist durch Höhen und Tiefen gegangen und davon wiederum, davon können ganz viele profitieren. Ganz viele andere können daraus was lernen. Also habe ich angefangen vor einem halben Jahr oder ja, 4 Monaten oder so mit Community Talks. Ich lade einfach Menschen ein aus meiner Community und mache mit denen, führe mit denen Gespräche über ihr Leben. Dreiviertel Stunde, Stunde, und die erzählen, was sie zu erzählen haben. Unfassbar tolle Geschichten, großartige Menschen, das macht unglaublich Spaß und es ist für eine ganz, ganz große Hilfe für ganz viele Menschen, die Ähnliches erlebt haben. Corona, DDR-Zeit, Kinder, Todesfälle, Krankheiten, alles das kommt davor, alles durch alle Themen, durch die Menschen durchgehen. Jetzt weiß ich ja, wer bei mir zuhört und ich weiß auch, wer von den Medienkollegen zuhört und ich weiß, wer mich so richtig scheiße findet für meine Morgensendung und so. Und zwei von denen kenne ich gut, die arbeiten beide beim Norddeutschen Rundfunk. Der Experte nennt es NDR. Und das sind auch welche, die mich richtig scheiße finden. Also richtig scheiße, weil wie ich rede und dass ich auch sage, die Tagesschau, ne, das habe ich schon bevor der Tesce sein Buch rausgebracht hat, habe ich schon gesagt, ich habe da Leute sitzen, ich weiß, was die Redaktion da macht und wie die über uns, die Zuschauer reden und so weiter. Jetzt kriege ich eine Mail vom NDR-Zuschauerservice. Ich kann es gar nicht ernst vortragen. NDR fragt und hört zu. Alleine das schon. Also die Reihenfolge ist, Sie fragen und dann hören Sie zu, ob bei der Antwort. Wie großzügig ist das denn? Aber pass auf. In der ersten Folge lernen wir Nicole aus Hamburg kennen. Als was sie erlebte, wie das politische System in der DDR ihr einen anderen Lebensweg vorgab als den, den sie selbst gewählt hatte, beschloss sie, die DDR zu verlassen. Sie erzählt in einem emotionalen und ehrlichen Gespräch über ihren Fluchtversuch, die Bedeutung des Tags der deutschen Einheit und wie sie aktuell zur Debatte rund um das Thema Meinungsfreiheit steht. So wie das zuvor noch nie jemandem erzählt wurde. Für dieses neue Format besuchen wir Personen aus unserer Community zu Hause, hören ihnen zu und sprechen mit ihnen über ihre persönlichen Erfahrungen und Lebensgeschichten und wie diese ihre Meinung formen. Damit wollen wir einen Blick auf die Personen hinter den Zahlen werfen und besser verstehen, warum Menschen denken, wie sie denken. Denn hinter jeder Antwort in unserer Umfrage steckt ein Mensch mit einer eigenen Geschichte. Was für ein Haufen, ich meine, das ist nicht schützenswert und das ist auch keine brillante Idee, aber wie unfucking fassbar dreist, sogar noch meinen Text zu verwenden. Was bilden sich diese Drecksvögel eigentlich ein, wer sie sind? Und dann nehmen sie auch noch hier diese arme Frau, diese Frau besuchen sie jetzt zu Hause, weil sie haben ja die Kohle, mit dem Übertragungswagen überall hinzufahren für unser Geld, ja. Dann gehen sie hin und filmen auch noch Klein Erna vor ihrem Klappfenster sozusagen, ja. Und natürlich kommen nur die Leute zu Wort, die auch, Achtung, die richtige Haltung haben. Und das ist bei mir
Natürlich.
auch völlig anders. Insofern, ich habe echt gedacht, ich kriege einen Knall. Und deswegen frage ich dich ernsthaft, weil auf der einen Seite, ja Gott, es wird halt kopiert, es wird überall kopiert. Es gibt YouTuber, die leben nur davon, andere Leute zu kopieren, weil sie keine Ideen haben, sind halt trotzdem da, wenn sie Publikum haben, have a nice day
Oder
und
sie
so. Aber
lästern, oder sie
ja, oder
lästern.
das, auch das gibt es alles. Es gibt da Menschen, die leben davon, alles andere kaputt zu machen und so gibt es alles. Aber dass der NDR, ja, und ich weiß, wie gesagt, ich weiß genau, wer hier zuguckt. Also nicht hier, sondern bei meiner Morningshow und sich furchtbar darüber aufregt jedes Mal, dass ich es wage, einfach Dinge offen anzusprechen. Und dass sie verzweifelt probieren, immer was zu finden, was man mir ankreiden kann, aber da ein von mir befreundeter Anwalt jeden Morgen zuhört und mir alles genau sagt, was ich machen darf, habe ich überhaupt keine Sorge. Aber dass sie das so nachmachen und so dreist, das ist echt eine üble Nummer, finde ich. Also da war
Aber
ich wirklich, ich muss sagen, ich bin empört.
da kann ich dir als dein guter Freund, kann ich nur sagen, um, entspann dich, weil das, was die da tun, damit eröffnen sie ja keine neuen Räume. Die bedienen ja nur
Nee.
den alten Raum. Und es gibt einfach ganz furchtbar viele Menschen, die sich von all diesen Sendern ja abgewendet haben und es auch tun, nach wie vor auch immer noch tun, sich abwenden. Ich glaube, es wird denen nichts nützen. Die Zeit vom Fernsehen, vom
Nein.
linearen Fernsehen oder die Zeit ist einfach vorbei.
Aber sie machen das als YouTube, sie machen das ja YouTube und sowas, aber sie machen das eigentlich, also sie glauben tatsächlich, weil sie der große NDR sind und führen jetzt, ich meine, ich habe mir die Scheiße angeguckt, ja. Kein Herz, keine Seele, keine Aussage. Ich habe keine Technik, kein gar nichts. Ich mache einfach einen Zoom-Call und nehme den Zoom-Call auf. Mehr mache ich nicht, ne? Ich bin nicht bei Leuten zu Hause, ich habe kein Lichtset dabei und kein Toningenieur und mache die Leute verrückt, sondern ich spreche mit denen ganz normal, als ob wir uns am Telefon unterhalten, wie wir uns auch unterhalten. So, die haben gar nicht verstanden, um was es geht. Die haben das nicht verstanden. Die haben es und dann diese Fragen, ne? Ja, schildern Sie mal, wie dramatisch das damals war und wie gut es heute hier bei uns ist. Und das geht ja immer in diese Richtung.
Ja, aber nicht ich mal ärgern, weil die bleiben da in ihrer eigenen Bubble und aber ich verstehe natürlich das schon. Also mir wäre das bald aus der Hand gefallen, wenn ich das jetzt lesen sollte.
Und es wird ja nicht beim NDR bleiben, glaubt man. Die Leute, die sich marketingmäßig ein bisschen auskennen und vor allem die Leute, die besonders gierig sind und es besonders nötig haben, die werden ja alle probieren, das nachzumachen, weil das teuerste und wertvollste, was du als YouTuber, als Darsteller haben kannst, sind, übrigens Parallele zur Pharmaindustrie, sind Menschen, die einem loyal folgen, die gerne dabei sind und die sich freuen, wenn du was Neues machst. Das sind deine besten Kunden. Die es hören, der K-Ray ist in der Stadt, da gehe ich hin. Die Stammkunden. Das ist in allen Bereichen, ist der glückliche, zufriedene Kunde, der das Geschäft trägt. Pharmaindustrie, wovon leben die? Die leben von chronisch Kranken. Wenn du Kopfschmerzen hast, ist denen scheißegal. Gut ist die Nachricht, dass viele Leute Kopfschmerzen haben, deswegen verkaufen sie noch was. Aber geil wäre, wenn du jeden Tag eine Tablette nehmen müsstest, weil du jeden Tag Kopfschmerzen hast. Das ist ein gutes Geschäft. Und genauso ist das bei denen natürlich auch irgendwie. Die probieren ihre Leute, also ihre Community irgendwie zu zeigen, wie ehrlich und toll sie sind. Aber die, die es für Kohle machen, die da den strategischen Aspekt im Hintergrund haben und die es nicht ehrlich meinen, die fliegen auf und die werden dieses nicht durchhalten, weil sie kein Interessantes, die kriegen keine richtigen Leute und sie kriegen keine wahren Emotionen. Und wenn du dir anguckst bei mir, ich habe jetzt 20 Folgen und 10 habe ich schon fertig, die habe ich noch in der Hinterhand, was für unglaublich tolle Menschen da sind, werden die nie kriegen, nicht einen von solchen Menschen.
Die Frage ist, ich will noch gar nicht mal die Leute degradieren, die das dann machen, aber die Frage ist halt, wer guckt das? Die haben sich ja eine Klientel. Ich glaube, bei YouTube ist doch auch der Vorteil, den du hast als YouTuber, ist doch auch, dass es eben, dass diese Leute, die das gucken, eben gerade diese Individualität schätzen. Und deshalb durchschauen die das, wenn so ein professioneller Sender mit mal so auf Bürgernähe macht. Oder wenn sie da dieses Bild da reinsetzen mit diesem Dachfenster, weißt du, das ist ja für den NDR, eigentlich müsste die ja einen blauen Hintergrund haben und geschminkt und weißt du, und so Licht von hinten und so das halbe Gesicht ein bisschen schattig, so wie sie das immer gerne machen, wenn sie jemanden interviewen. Und wenn sie das weglassen, dann wirkt es ja gerade bei denen nicht authentisch.
Und sie machen sowieso, bei denen wirkt ja schon Internet, YouTube nicht authentisch.
Nein.
Also das fängt ja damit schon an, das können sie ja nicht.
Ich würde mir auch bei YouTube würde ich mir alles angucken, aber keine Sendung vom NDR, weil ich denke, nee, das kenne ich ja schon aus dem Fernsehen, da brauche ich ja nicht zu YouTube gehen. Und darum finde ich es ja auch nicht gut, dass die Gebühren benutzt werden, um diese Portale zu füttern. Da ist ja dann auch noch dieser ganze zeitgeistesgestörte Unsinn dabei. Aber das finde ich sowieso auch nicht gut, dass die meinen, sie müssten jedes alternative Portal auch noch bespielen und sich dann auf die andere Seite aber hinstellen und sagen, sie haben kein Geld.
Ja, aber siehst, wie sie angewiesen sind, sind halt einfach, sie haben halt einfach selber, also wenn die Gefühle nicht aus deinem Herzen kommen, und ich meine ganz ehrlich, warum hat es denn bis jetzt keiner gemacht? Also in Deutschland gibt es keinen, der mit seiner Community.
Aber das machen sie ja schon lange, sie lassen ja immer andere erfinden.
Genau.
Sie lassen immer andere Leute erfinden. Die sind ja, früher waren sie ja mal vor allen anderen. Da haben sie schöne Formate entwickelt. Da gab es halt keinen Fernsehen, keine kreativen Leute waren vielleicht da. Und da gab es ja dann auch schon, ich meine, du kommst ja vom Fernsehen, aber ich könnte mir vorstellen, da gab es ja auch schon, genau wie in der Musikindustrie, kreative Köpfe, die gar nicht da rein durften, weil es so Platzhirsche gab, die einfach, weißt du, die einfach
und Formate klauen. Genau, und Formate geklaut wurde schon immer. Jetzt im Moment, weiß nicht, ob du es weißt, der NDR hat ja die Hälfte seiner Mitarbeiter im Moment gerade sind ja, also haben einen so eine Art Rundschreiben oder was bekommen, habe ich gehört. Ich weiß es nicht, weil ich habe es nicht in der Hand gehabt, aber haben Rundschreiben bekommen, dass sie jetzt immer hier bei Trigger FM hin müssen. Kennst du Trigger FM? Weißt du, was das ist? Trigger FM ist ein Sender, also T-R-I-G-G-E-R, FM, triggerfm.de, da kann man die finden oder auch mit einer App oder so. Und das ist so eine Sendergruppe, da wird einfach tolle Musik gespielt und da hat ja jetzt, du wirst es nicht glauben, habe ich einen eigenen Radiosender.
Ach, guck mal.
Mit Lieblings, da gibt es nur Lieblingsmusik und faire Nachrichten. Und jetzt sind diese ganzen NDR-Leute aufgefordert worden, diesen Sender zu hören, 24/7, weil sie wissen wollen, wie kann das sein, dass der Mann innerhalb von 3 Tagen so viele Zuhörer hat. Das kann doch nicht sein. Und wo kommen die Zuhörer eigentlich her? Warum hören die das an? Ja, weil Lieblingsmusik und faire Nachrichten, besonders die Nachrichten hören sich an. Der Charlie von Trigger FM, der macht Nachrichten. Und wenn man sich diese Nachrichten anhört, dann sind das genau das, was ich sage, faire Nachrichten. Und der NDR sitzt da, neidesblass, ja, ihnen läuft die Soße aus den Socken raus vor Wut, weil da jemand ist, der einfach freie, anständige, ehrliche, faire Nachrichten macht. Und jetzt muss die Hälfte dieser NDR-Leute müssen das jetzt alle gucken. Das ist furchtbar, furchtbar. Und das ist dieser Zwang.
Zum Thema faire Nachrichten ist ja, also könnte ich mir vorstellen, dass es da jetzt Sitzungen geben wird, was passiert. Also ich meine, wenn sie so ein Format klauen, weißt du, und dann auch noch ein Format machen, was einfach im Fernsehen nicht zu Hause ist. Das ist aber nicht zu Hause. Das haben sie nie gemacht, ihre Zuschauer. Nicht wenige Fernsehmenschen haben ihre Zuschauer als Klatschvieh bezeichnet. Ne?
Ja.
Also nicht vergessen. Und wenn die Sendung zu Ende war, habe ich ja immer gesagt, wo geht's denn hier zu dieser Show heute? Ne? Wo geht's denn hier zu dieser Aftershow-Party? Heute war es aber die beste Aufzeichnung. Die gab es ja auch immer. Wo sich alle abgeklatscht haben und sagten, also so toll wie heute war es ja noch nie. Wo sind denn Schnittchen? Ja.
Und warum gibt es keine Gürkchen?
Bitte?
Das Thema war bei, kein Witz jetzt, das Thema war, ich war mal bei, war das bei Hart aber fair oder war das bei, ich war in diesen ganzen Sendungen mal als Gast eingeladen, bei einer von diesen Sendungen in Köln, ich glaube es war Hart aber fair, da hat sich dann jemand furchtbar beschwert, ich glaube Herr Geißler war das damals, weil es keine Gürkchen auf diesem Schinken, da waren diese kleinen Weißbrot mit so Schinken drauf, ja, und da gab kein Gürkchen, sonst gab es da immer diese leckeren kleinen Gürkchen und die waren nicht da und da hat er gesagt, wo sind denn die Gürkchen, was ist denn hier los? Das sind Themen. Ich habe übrigens einen schönen Spruch, der das ein bisschen erklärt. Ich habe aus der Abteilung tiefe Sprichwörter, die du wahrscheinlich noch nie gehört hast, habe ich einen, der passt da wirklich wie die Faust aufs Auge. Soll ich mal vortragen?
Ja.
Als die Axt in den Wald kam, flüsterten die Bäume. Ein Teil von ihr war einer von uns.
Ach, wie schön.
Oder?
Ja. Oh, ja.
Ja. Ja. Ja. So ist es.
Aber mir ist vorhin noch eingefallen, nach dieser poetischen Geschichte, warum ist das eigentlich so? Wir haben ja das Vertrauen in diese Sender verloren.
Mhm.
Und das äußert sich bei mir, also ich bin jetzt nicht derjenige, der sagt, die lügen, aber ich frage mich natürlich, also die lügen schon, also ich sage das nicht, weil ich das irgendwie, ich will diese, weiß ich auch nicht. Also ich will da nicht hingehen. Wir haben die ja schon oft ertappt bei Interviews, wo sie dann Leute haben, zur Passanten fragen nach ihrer Meinung zur AfD und dann sagen die, AfD Hirse möchte ich nicht. Kennen Sie die doch, diese Frau,
ja, ja,
da irgendwo, wo so eine Hirse, so ein Hirsebauer, keine Ahnung, kenne mich da nicht mit aus. Da hat man rausgekriegt, der wählt die AfD und dann hat man in einer Drogerie oder in einem Biomarkt eine zufällig vorbeigehende Frau gefragt und hat die gesagt, AfD-Hirse möchte ich nicht. Und das war dann halt eine Mitarbeiterin vom Fernsehen oder eine grüne Politikerin oder. Und das ist ja so oft passiert und irgendwie weigere ich mich aber trotzdem immer zu sagen, die lügen, weil... Ach, man will ja nicht so populistisch sein und es irgendwie so ein bisschen vorsichtig ausdrücken. So ein bisschen. Ich habe keine Angst vor Reaktionen oder vor Repressalien. Es ist nur einfach, ich habe Schwierigkeiten, weil ich glaube, dass sie das gar nicht merken. Die sind so gefangen in ihrer linken Welt, dass sie das gar nicht als Lüge sehen. Ich glaube, das ist der Gedanke, den ich dahinter habe, warum ich das nicht so plakativ sagen möchte. Ich möchte... Ja, denen das nicht, also etwas anhängen, was sie selber vielleicht gar nicht bewusst absichtlich tun. Aber ja, ich glaube, das ist auch schon wieder Schwurbelei, was ich hier mache. Aber
nee,
egal.
Komm, nee, es ist kein,
das
nee,
ist
nee,
der
nee.
Gedanke, den ich habe.
Ja, das, ich glaube, wenn man in das Wort reingeht, dann erklärt sich das. Und zwar, was ist denn Lügen? Also Lügen und die Unwahrheit erzählen zum Beispiel ist ein großer Unterschied. Und Lügen, die Unwahrheit erzählen und sich irren, sind sogar 3 riesig große Unterschiede. Lügen heißt, wenn ich etwas weiß und einen anderen Inhalt vorsätzlich mit einem Ziel im Zweifel noch, nämlich mich zu schützen oder irgendjemanden zu schaden oder so, vortrage, dann ist das gelogen. Das heißt, ein Mensch, du kannst zum Beispiel nicht, in der Gruppe wird nicht gelogen. Also Gruppenlügen gibt es ja nicht, sondern Lügen tut immer einer. Es ist immer ein Mensch, der gelogen hat. Du hast gelogen, sozusagen. Die Unwahrheit erzählen kann man sehr wohl in der Gruppe. Man kann kollektiv die Unwahrheit erzählen. Man kann einfach Quatsch erzählen. Das muss ja nicht vorsätzlich sein. Das kann ja einfach so passieren. Und da gibt es noch die, die keine Ahnung haben. Das ist die Mehrzahl. Ich glaube, dass das, also deswegen, ich sage auch nicht, dass die Medien, ich sage nicht Lügenpresse. Und zwar deswegen nicht, weil es gehören zu einem Bericht, zum Beispiel im Fernsehen, da gehören ja 10, 15 Leute dazu. Also jetzt das Beispiel, was du erzählt hast, ne, dieses Interview. Gab es ja auch, da fragen sie irgendjemand ganz objektiv nach seiner Meinung, ist der SPD-Kreisabgeordnete oder so. Und dann kannst du natürlich sagen, die haben keine Ahnung, dass der das gemacht hat, die haben keine Ahnung, dass der da war. Derjenige, der gefilmt hat und der den Ton gemacht hat oder der interviewt hat, weiß das nicht. Dann ist das keine Lüge, sondern das ist, die haben es nicht gewusst. Das ist und zwar die Unwahrheit erzählt oder irgendwas vorgeführt oder uns beschubst sozusagen, aber es ist keine vorsätzliche Lüge. Und ich glaube, vorsätzlich Lügen tun nur die Obersten der Oberen. Also wenn zum Beispiel Herr Merz vor der Wahl erzählt, er macht es so und so und macht direkt nach der Wahl noch mit einem Trick mit dem alten Bundestag, ja, etwas und holt da trotzdem Schulden, also nimmt da trotzdem Schulden auf und so, dann ist das, könnte er behaupten, er musste aus aktuellem Anlass seine Meinung ändern. Ich glaube, das ist mit Vorsatz geschehen, damit hat er gelogen. Das ist aber schwer zu sagen, weil wir es nicht wissen. Wir wissen nicht, was passiert ist. Wir wissen nicht, wer wen zu was gezwungen hat. Und deswegen ist dieses Lügending so, also Herr Habeck zum Beispiel, da ist es tatsächlich so, deswegen konnte ihn ja auch da keiner verklagen, da gab es ja ein paar Beispiele, wo er wirklich vorsätzlich, obwohl er von seinem Team, hat das Team ja auch gesagt, anders informiert wurde, eine andere Botschaft rausgegeben hat. Ich sage zu dir, 1 und 1 ist 2 und dann stellst du dich hin und sagst, 1 und 1 habe ich von unseren Experten gehört, ist 3. Dann hast du gelogen, weil du weißt es besser, sie haben es dir richtig erzählt. Das hat der Habeck seriell, würde ich mal sagen, also zumindest in großer Häufigkeit getan. Das ist ja, seine eigenen Leute haben das gesagt, das ist nicht meine Beobachtung. Und das Gleiche gilt für, ich meine, wenn du jetzt guckst mit dem Klima. Ich wusste nicht, ich weiß nicht, ob du das wusstest, der Klimarat hat 2 wissenschaftliche Bereiche, die forschen. Die Ergebnisse, die diese Forschung der wissenschaftlichen Bereiche gegeben hat, wird nicht veröffentlicht. Es gibt eine extra 3. Abteilung, die kümmert sich um Veröffentlichung. Die haben schon immer andere Dinge veröffentlicht, als die Wissenschaft gesagt hat. Das sagen die Wissenschaftler vom Weltklimarat. Jetzt hat der Weltklimarat also gesagt, diese CO2-Geschichte mit den 3 bis 5 Grad, alles gelogen. Haben wir nie gesagt, wurde niemals ermittelt. Das hat die Presseabteilung von uns sich ausgedacht. Das heißt, die lügen, die wissen von ihren Experten, wussten sie genau, was los ist. Das Gleiche gilt für Korrektiv. Korrektiv hat gelogen. Sie haben gewusst, dass dort keine Migrationsfantasien, dass alle Ausländer sollen rausgeschmissen werden. Das wussten die. Sie wussten es und sie haben vorsätzlich gelogen. Colin Erfandes, ja, hat mit dem Spiegel gemeinsam, hat sich reinreiten lassen in einer Sache. Ich glaube nicht, dass sie gelogen hat. Ich glaube, sie hat sie einfach reingeritten, weil sie einfach auch nicht die hellste Kerze ist auf der Torte. Aber der Spiegel hat das so geschickt gemacht, dass eine Lügengeschichte entsteht, die nicht mal als Lüge nachweisbar ist, weil die Formulierungen so clever gewählt sind handwerklich, dass die Lüge daraus besteht, dass nicht umfänglich informiert worden ist. Wo man auch drüber nachdenken kann, ist nicht ausführlich informieren eine Lüge oder ist es nur eine Teilwahrheit erzählen oder so. Also ich glaube, die Definition dieser Begriffe ist so schwer.
Ja, aber was übrig bleibt, ist halt Misstrauen. Also es ist dieses Misstrauen.
Das sehen Sie jeden Tag.
Mhm. Alles und allem gegenüber. Weißt du? Mhm. Also ich bin da drauf gekommen, weil ich jetzt eine Nachricht gesehen habe. Da in Köln gab es so ein Inselfest. Hast du das gehört? Da gab es ein Inselfest, habe ich heute bei Twitter gesehen. Das ist wohl bekannt für Multikulti und was weiß ich und in einem und das ist quasi in die Luft gegangen. Also da müssen wohl ganz viele Polizeiwagen hingefahren sein, gab es eine Massenprügelei und so. Und ich habe bei Twitter dann gesehen, hier auf diesem Fest fliegt uns gerade die bunte Vielfalt um die Ohren. Und das Erste, was ich denke, ist, was ist da passiert? Das Zweite ist da jemand, der populistisch aufwühlen möchte? Und dann denke ich, das Dritte ist, versuch dich doch mal zu informieren. Und das kannst du aber nicht mehr. Du kannst dich nicht mehr informieren. Wo?
Also ich habe im Spiel, bei den Leuten. Also du kannst bei der Polizei dich informieren und bei den Leuten, die da waren.
Genau. Denn ich habe dann bei Spiegel geguckt, da standen nur 2 Polizisten bei bei einem Fest verletzt. So. Und dass sich da Leute geprügelt haben, weil Personalien aufgenommen wurden. Aber du weißt nicht, was waren das für Leute? Was ist das für ein Viertel gewesen? Ist es tatsächlich so, dass uns Multikulti um die Ohren geflogen ist? Oder ist das nicht so? Waren da muslimische Migranten beteiligt oder nicht? Aber selbst wenn das so gewesen wäre, würdest du es ja nicht erfahren. Oder vielleicht doch. Also, weißt du, diese Fragen, dieses Misstrauen, das da drin ist. Und dann?
Und immer in der Zeitung, der deutsche Staatsbürger, ein deutscher Staatsbürger hat drei andere niedergemetzelt. Das ist vorsätzlich nicht das erzählt, was es eigentlich bedeutet. Eigentlich ist es so, dass jemand, der einen deutschen Pass hat, und zwar einen Turbopass, den er bekommen hat, weil er nämlich seit 16 Tagen in Berlin war, ja, aus Afghanistan, der hat halt mit dem Messer rumgemetzelt. Aber dann schreiben sie ein deutscher Staatsbürger, was nicht falsch ist. Es ist nicht falsch. Der ist ein deutscher Staatsbürger, hat einen deutschen Pass. Aber ist halt
Aber
Turbo eingebürgert worden. Und in Wirklichkeit ist es einer von den afghanischen Flüchtlingen, die sich hier nicht benehmen können und die plötzlich durchausrasten und in hier zu den 72 Jungfrauen wollen, weil es in Berlin so scheiße ist und so kalt.
ja, aber das, aber ja, also
Ist das gelogen? Nee, ist nicht gelogen. Ist ein
nein.
deutscher Staatsbürger. Hier, bitteschön. Ist ein Ausweis. Hier, Ausweis. Alles gut. Deutscher Staatsbürger.
Aber das schafft eben kein Vertrauen. Ich meine, wir sind jetzt irgendwie so am Beginn einer Debatte, die viele schon viel weiterführen. Aber das schafft eben kein Vertrauen. Aber ich würde dich gerne noch was fragen. Und zwar, wenn ich jetzt auf diese Spiegelseite gehe, wo ich gerade bin, ich sehe dich gerade hier nicht, weil ich gerade auf dieser Spiegelseite bin, dann frage ich mich, was ist denn da jetzt eigentlich los? Der erste Artikel, natürlich geht es immer gegen Trump, 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 Trump. Und dann kommt aber schon seit Tagen, wofür betreiben wir diese Art von Ahnenforschung jetzt, wenn wir sie jahrzehntelang nicht betrieben haben? Familienrecherche in der Nazikartei. Finden Sie heraus, was Ihre Familie unter Hitler getan hat. Es gab keinen Zwang, in die NSDAP einzutreten, aber sozialen Druck. Reißvoll statt Recherchetool. Haben Sie Angehörige in der Nazikartei? Was ist los? Warum wird hier so rumgehitlert?
Ich kann nur eins sagen, mein Opa, Wilhelm Fulda, auf den ich unendlich stolz bin, ein großartiger Mann. Außerdem auch noch ausgezeichnet im Krieg und so weiter und so fort. Der war, ich weiß nicht, inwiefern er Parteimitglied war, interessiert mich auch gar nicht. Fakt ist, er ist einer der ganz wenigen ersten Menschen, die Raketen erfunden haben, Raketenflugzeuge erfunden haben. Er ist einer der ersten Menschen, die Me-163 geflogen haben. Und ich glaube auch die 262, das ist der Nachfolger sozusagen. Die Me-163 war ein Segelflugzeug und mein Opa war Segelflieger und Segelfluglehrer. Und dieses Segelflugzeug hatte hinten drin zwei Stoffe, C- und T-Stoff. Wenn die zusammenkommen, gibt es eine furchtbare Explosion. Und dann haben die in diesem Segelflugzeug, diesem sehr leichten Segelflugzeug, ja, diese Tanks gehabt mit diesen beiden Stoffen, haben die hinten am Ende des Flugzeugs zusammengeführt. Irrsinnige Explosion. Das Ding ist praktisch steil hochgeschossen durch die feindlichen Bomber. Truppen, die oben längs geflogen sind, die sind einfach da durchgeschossen. Wenn die einen Bomber erwischt hätten, wäre der Bomber weg und der Flieger natürlich auch. Die sind einfach durchgeschossen. Dann waren sie oben drüber und haben dann von oben die Bomber sozusagen beschossen, um dann als Segelflugzeug wieder zurückzukommen, zur Erde zurückzukehren. Das hat mein Opa gemacht. Ich bin total stolz auf den. Der war mit Werner von Braun und solchen Leuten hatte der zu tun. Ja, also der hat in dieser Zeit mit Sicherheit zum System gehört, weil sonst fliegst du nicht solche Flugzeuge und entwickelst solche Sachen und sowas alles. Und es ist mir scheißegal, was mit der Partei ist. Es ist lange her. Ich kann es nicht beurteilen. Ich habe meine Großeltern damals fragen müssen, was habt ihr in der schwierigen Zeit gemacht? Und die haben mir gesagt, und das glaube ich ihnen aufs Wort, das Ergebnis, was wir bekommen haben, ist, da war jemand, der hat versprochen, es gibt Arbeit, es gab Arbeit. Mein Opa war Flieger, der hat die geilste Zeit, beruflich die geilste Zeit seines Lebens gehabt, mit der Nazi-Kohle natürlich. Und was mit der Familie Rosenblatt gegenüber war, das war weit weg von uns. Es gab immer Gerüchte, aber wir haben diese Gerüchte nicht geglaubt. Und ich sage dir eins, ich habe jetzt neulich hier mit zwei Leuten gesprochen in Hamburg, die ich kenne von früher. Der eine ist eher so im rechten Teil der Grünen und der andere im linken Teil der SPD. Die sind gut befreundet, auch untereinander und so, auch die Familien. Und die haben mir erzählt, und zwar in einem Nebensatz fiel das plötzlich und mir ist es wie Schuppen von den Augen gefallen. Also ich habe irgendwas gesagt von wegen, naja, diese Werkzeuge, also die heute benutzt werden von der Politik, das sind ja alles die gleichen Werkzeuge wie den Nazis. Und dann haben sie sofort gesagt, ja, aber die Nazis haben ja auch nur die alten Werkzeuge der Propaganda und der Politik benutzt. Das stimmt. Und dann hat der eine gesagt, dass sie ja, das ist ja, wir sind ja in einer Zeit der Transformation und wir müssen das Ganze, wir müssen alles ändern. Und da die Deutschen so reich sind und das einzige Land, auf dessen Rücken man sozusagen, ohne alles zu vernichten, eine Transformation der Welt hinkriegen könnte, nämlich hin zu einem, und jetzt kommt's, Ökosozialismus. Die Nationalsozialisten waren das eine. Jetzt gibt es die Ökosozialisten. Das sind beide Sozialisten. Die eine haben sich national aufgestellt und die jetzt, die nehmen das Öko als Ausrede dafür, einen Sozialismus durchzusetzen, der die Menschen unterdrückt. Und die wollen, und die beiden finden das total toll. Die wollen den Ökosozialismus. Und das wollen die schon die ganze Zeit. Und diese ganzen Journalisten, die wollen alle Öko, die sind hinter einem neuen, einer neuen Zeit, wie die dunkle deutsche Zeit her, nur unter anderem Vorauszeichen, nämlich mit Öko. Und jetzt fliegt ihnen die ganze Scheiße um die Ohren, weil selbst der Weltklimarat sagt, die CO2-Scheiße stimmt nicht. Und jetzt bin ich gespannt, wie diese Ökosozialisten ihr Ding weiter durchziehen. Die wollen dieses Land unterjochen. Einige wenige bestimmen, und das sind dann solche wie Habecks oder so, die dürfen bestimmen über das Schicksal des Landes, dürfen uns unterjochen, wir haben gefälligst arbeiten zu gehen und wir kriegen auch, der Besitz muss uns weggenommen werden, wir müssen enteignet werden, das war's. Sie wollen Ökosozialismus. Das haben die mir so gesagt. Das sind erwachsene Männer. Und da siehst du, wenn du das anguckst, ne, und dann mit Sachen Vertrauen, das macht ja Sinn. Keiner hat mehr Vertrauen, alle sind gespalten, dann sind sie leicht zu beeinflussen, dann kannst du deine Scheiße hier durchsetzen.
Ja, aber sie sehen natürlich, die Menschen sind nicht mutig genug. Das ist ja tatsächlich wirklich, diese Menschen sind nicht mutig genug. Ich möchte mich jetzt nicht loben, aber ich tue in meinem Bereich auf der Bühne wirklich alles, um das Sagbare freizuhalten. Also wirklich, um alles sagen zu können. Ich bin ja wirklich, und ich finde tatsächlich, dass das zu wenig passiert. Dass man sich im Ton vergreifen muss. Man muss sich empören und man muss sich auch im Ton vergreifen, wenn es um die Kritik dieser Leute geht. Wir haben einfach uns zu lange, dieses Wort Nazi muss man sofort unterbinden. Wenn jemand also dieses Wort benutzt, Nazi, also das ist ja auch total irre, dass du den Negerkuss, der wird geächtet bis zum geht nicht mehr, aber der Nazi läuft frei rum. Also dieses Wort Nazi, das ist doch ein Wahnsinn. Also wenn man darüber
wie heißt denn der Ökosozialist? Wie nennt man den?
Das ist ja
Ötzi? Ötzi?
Was? Ja.
Ist
Ötzi. Das ist der Ötzi, ja. Also ich finde das wirklich total schlimm. Und ich finde, dass, also mich hat das ja sehr empört, was die Bärbel Baas da jetzt gemacht hat, dass die jetzt auch noch, die muss sich nicht entschuldigen. Die ist der Meinung, niemand wandert in die Sozialsysteme ein, obwohl ganz Deutschland anders denkt. Und keiner wird diese Partei mehr wählen. Darum kriegt ja die AfD auch immer mehr und mehr Stimmen. Wegen solcher Idioten, weil die solche Sachen erzählen.
Und, das sind die größten Wahlhelfer. Frau Esken und Frau Baas sind die größten Wahlhelfer der AfD.
Ja, es gibt keine wirklich, wirklich schlimm. Und beide ungelernt und ungebildet. Ja, darf man nicht vergessen. Ja, beide nicht. Was nicht heißt, aber ich bin in der Unterhaltung und nicht in der Politik. Aber gut, wenn sie das sagen will, und dann wir werden ja sehen. Ich finde es ja gut, wenn die AfD da in diesem Bundesland, wo wird jetzt gewählt, die sollen gewinnen. Dann können wir mal gucken, wie die das machen. Dann kann man das mal sehen. Ich bin mittlerweile der Meinung, die sollen da ruhig gewinnen. Und dann gucken wir uns mal an, was die machen. Und
Sind ja die einzigen, die man wählen kann heute, von dem, was man wählen kann. Also außer die Kleinstparteien, aber da ist die Stimme ja weg. Aber von den Parteien, die halbwegs Zulauf haben, ist das die einzige Partei, die noch nichts verkackt hat. Genau. Das muss man auch sagen. Die anderen haben es ja schon alle verkackt. Die haben ja keine Chance bekommen, es zu verkacken. So, anstatt dass man die mal verkacken lässt und dann auch weiß, dass die genauso sind wie die anderen. Und ich kenne extrem viele Leute, die sagen, das Problem ist nicht die AfD, die SPD, das Problem ist das System. Dieses System ist durch. Diese Demokratie, die wir hier haben, die ist durch. Das funktioniert nicht, das wird niemals funktionieren. Und es geht um was ganz anderes. Es geht darum, letztlich geht es darum, dass solche Leute wie, keine Ahnung, Peter Thiel oder so, dass die hier die Weltherrschaft wollen und mit ganz üblen Methoden sozusagen eben dieser genau unter dem Deckmantel des Öko hier ein Sozialismus eingeführt werden soll, der die ganze Menschheit unterdrückt und einige wenige noch reich macht. Ja, ich finde das bedrohlich.
Also sie haben einfach verkackt. Der deutsche Bürger möchte einfach in Ruhe gelassen werden, der möchte seinen Urlaub machen, der möchte einen vernünftigen Lohn bekommen. Und das war's. Also da alles andere möchte der nicht. Und der würde auch, wenn man ihn vernünftig an die Hand genommen hätte, würde er auch sicherlich mehr für den Umweltschutz tun und von mir aus auch für erneuerbare Energien, aber nicht auf die Art. Man hat ihn einfach für blöd erklärt. Und wenn sie es nicht einsehen, haben sie nichts anderes verdient wie die AfD. Und dass Bärbel Baas sich jetzt hinstellt, statt irgendwie wohlwollend auf seine Kundschaft, denn letzten Endes sind wir ja diejenigen, wir sind die Könige, weil wir bezahlen sie. Sie muss das tun, was wir gerne möchten. Und sie hat etwas gesagt, was wir nicht denken. Und sie weiß, dass wir das nicht denken. Ein Großteil der Deutschen, müsste man jetzt Zahlen präsentieren, aber ich glaube, dass ein Großteil der Deutschen wirklich auch glaubt, dass Migration in unsere Sozialsysteme einwandert.
Wieso glaubt?
Weiß.
Weiß und jeden Tag spürt. Du merkst ja jeden Tag, keine Arzttermine, alles bricht zusammen, es gibt keine Kohle mehr, alte Frauen sammeln Flaschen. Woher kommt das denn? Wo ist das Geld? Ja. Das Geld ist in der Entwicklungshilfe, was zu tun hat mit Migration, denn angeblich soll ja diese Entwicklungshilfe Boxcamps für Homosexuelle in Afrika oder nee, für Transsexuelle in Afrika, das soll ja angeblich irgendwie verhindern, dass noch mehr rüberkommen. Ja, also ein Blödsinn.
Aber ja, das ist alles Unsinn.
Aber die Kohle, die dahin geht, plus der Kohle, die in Sozialhilfe, die für diese ganzen Migranten drauf geht, jeden Tag Millionen und Abermillionen. Das Geld fehlt den ganz normalen Bürgern, die ihr Leben lang anständig gearbeitet haben. Punkt aus. Das kann man nicht fühlen. Das weiß man, das sieht man, das spürt man, das ist messbar. Und das sagt ja sogar, das ist das Irre, nachdem das sie den Quatsch erzählt hat, sagt ihre eigene Behörde, dass das Unfug ist. Ich meine, deine eigenen Leute sagen das.
Aber was mich empört hat, wirklich, und das auch empört, und seitdem muss ich ehrlich sagen, das ist vorgestern passiert, schalte ich auch eine Stufe weiter jetzt, weil ich einfach finde, so geht das nicht mehr weiter. Ich lasse mich nicht für blöd verkaufen. Und was ich überhaupt nicht mache, ich lasse mich nicht zum Rechtsextremen machen. Mir reicht diese Nazi-Keule dauern. Aber die hat ja jetzt wirklich gesagt, Leute, die ihr da widersprechen, sind Rechtsextreme. Und ich lasse mich nicht von Bärbel Baas als Rechtsextremer bezeichnen. Ich lasse mich sowieso von dieser ganzen Politik nicht mehr vorführen. Und ich habe halt nichts zu verlieren. Und deshalb hier auch mein Appell an die Leute da draußen. Für Leute, ich verstehe alle Menschen, die eine Karriere machen muss, machen möchten und Angst haben, sich dagegen zu wehren. Aber die Leute, die sich im letzten Drittel ihres Lebens befinden, die möchte ich doch bitten, nicht gegen rechts auf die Straße zu gehen, sondern gegen die da oben, weil es ist wirklich unerträglich, was die machen. Es ist wirklich unerträglich. Die beschimpfen, belügen, bescheißen ihre eigenen Wähler, belügen die Leute, führen das Land in den Wahnsinn. Und jetzt kriegt es einfach eine neue Stufe mit dieser. Also jetzt sind es alles Rechtsradikale, jetzt ändern sie das Grundgesetz, damit die AfD nicht beschlussfähig ist, wenn sie irgendwo an die Macht kommen. Ich finde, es reicht. Es reicht jetzt langsam wieder. Ach, ich habe doch von diesem Bus gehört, der hat mich auch irre gemacht, dieser Bus,
ja.
Mit dem sie in die Schulen fahren, in der man eine Alice Weidel-Puppe im Gefängnis. Und damit gehen sie an die Schulen und dieses Kollegium. Und es gibt in jedem Lehrerzimmer bestimmt Kollegen, die sagen, das können wir doch nicht machen. Die sagen es nur nicht, die denken es, weil sie sich gar nicht mehr trauen, gegen diese linke Cancel-Wut gegen anzugehen. Und da muss sich was ändern. Aber wird's auch. Ich bin mir sicher, wird's auch.
Und da möchte es ist ich eine Klitze.
Einen kleinen Teil zu beitragen. Ja. Auch mit meiner Arbeit auf der Bühne. Ich bin da ja jetzt. Ich bin ganz bestimmt, von mir gibt es keine Wahlempfehlung. Aber von mir gibt es Beleidigungen, die man sich einfach in der Comedy-Show gefallen lassen muss, wenn sie lustig sind. Und entschuldige bitte, wenn ich auf der Bühne stehe und ich sage, ich finde das nicht gut. Ich hatte die letzten 3 Tage nur fette Leute in der ersten Reihe. Da sitzt man vor 2 Stunden vorm Spiegel und malt sich ein schönes Gesicht. Und dann guckt man sich diese verschwitzten Schwabbelbacken an. Das ist jetzt auch nicht schön. Und dass eben gerade die dicken Leute darüber lachen, das ist richtig. Da steht das Land wieder auf den Füßen. Zumindest das Land, in dem es um Humor geht. Das ist meine Arbeit und das ist mein Beitrag, den ich dazu leisten möchte, dass die Kunst frei bleibt. Und wer beleidigt ist oder beschützt werden muss oder eben eine Regierung braucht, die auf ihn aufpasst und wenn er was falsch macht, ihn als Rechtsradikalen beschimpft, hat in meiner Show nichts zu suchen.
Jawohl. Und? Amen. Und das Schlimmste ist, und zwar jetzt von einem Medienpsychologen, Medienpsychologe, genau, ist Folgendes. Und das hat es in der Nazi-Zeit gegeben, das hat es in der DDR gegeben, das gibt es in vielen Diktaturen und es gibt es auch jetzt und hier jeden Tag. Und zwar die Menschen, die dich oder mich ablehnen, weil sie dich einfach doof finden, hässlich, vorlaut, weil sie neidisch sind auf dich oder sowas alles. Da gibt es immer Menschen. Das gilt ja für uns beide genau wie für alle Menschen draußen. Für die ist es inzwischen ein legitimes Werkzeug, jemanden offen als Nazi zu bezeichnen oder als rechts, um ihn sozusagen auszugrenzen. Das, und dieses, diese Menschen, die das machen, das ist tatsächlich das gefährlichste und unterste Pack. Das sind die Handlanger, gibt sogar einen Film drüber. Das sind die Handlanger der Diktatoren, die Handlanger der Nazis, die Handlanger der, der Sozialisten in der DDR. Das sind die, die andere verpfeifen, die sich linke Sachen ausdenken, um anderen zu schaden, aber nicht aus Überzeugung für eine Politik, weil von Politik haben die gar keine Ahnung. Die wissen weder, was hier draußen passiert, noch wissen sie, kennen sich mit Gesetzen aus, noch haben sie jemals ein Parteiprogramm gelesen, noch haben sie den Intellekt, das überhaupt vernünftig zu formulieren, aber sie haben ihre klitzekleine Welt und hassen ihren Nachbarn zum Beispiel. Und dann wissen sie in der heutigen Zeit, und das ist die Schuld der Linken, das ist die Schuld der Linkswogenblase, dann wissen sie, wenn ich meinen Nachbarn doof finde, was kann ich denn mal sagen? Ich bin irgendwie hässlicher als er, ärmer als der, ich krieg nichts auf die Reihe, ja, der hat das größere Grundstück, das schönere Haus und so, ich bin so gepisst auf den, ja. Ich mache Folgendes, ich behaupte jetzt einfach, der ist ein Nazi. Und dann erzähle ich überall rum, der ist ein Nazi, weil dann kriegt der nämlich auf den Sack. Und diese Menschen, die das machen, die das ausnutzen, dass unser Land so weit gekommen ist, dass es keine, keinen offenen Austausch mehr gibt, dass wir so gespalten sind, dass überall die Angst regiert, dass die Unsicherheit regiert, dass die Menschen nicht mehr vertrauen und das alles das. Das sind die Profiteure, das sind die, die in den Nürnberger Prozessen plötzlich vor Gericht standen und gesagt haben, und das Irre ist das, ich habe ja hier, in was, was meine Sendung betrifft, ich habe ja deswegen, guckt das immer auch ein Anwalt an, ich habe noch nie irgendetwas gesagt, was irgendein erwachsener Mensch in irgendeiner Partei, und in Hamburg kenne ich ja haufenweise und auch in Berlin ja einige, aus der, die also in hohen Positionen in Parteien sind, keiner von denen hat jemals gesagt, dass irgendwas, was ich gesagt habe in meiner Sendung, irgendwie nicht in Ordnung ist. Die mögen das nicht, aber die sagen, oh, muss ich mir halt gefallen lassen. Und du bist da, du sagst es wenigstens lustig. Das Gleiche gilt für dich. Du glaubst doch nicht ernsthaft, dass einer von denen, die du ansprichst auf der Bühne, das hast du ja gerade auch erzählt mit den Dickeren, dass die wirklich auf dich angestoßen sind. Aber der, der nicht in deine Show reingekommen ist, weil er keine Kohle hat und sich nicht leisten kann und vor der Tür steht und dich beleidigen will, der sagt, der hat die Dicken beleidigt. Und die Dicken werden gar nicht gefragt. Nein, das ist dieses Ding, dieses System, dass man immer, dann immer sagt, der ist homophob. Diese Homophob, dieser Blödsinn mit der Homophobie, ja, frag doch einfach, ich habe hier in meiner Community haufenweise Schwule, die finden mich alle super. Sorry to say, die haben sogar Interviews mit dir gemacht und Community-Interviews und sagen, alles ist prima, das ist bei dir ja genauso. So, aber diese Schmarotzer, das ist eine ganz gefährliche, wie gesagt, medienpsychologisch, ganz gefährliche Klientel, weil die wissen, dass man ohne jede Prüfung, ohne irgendeinen Hintergrund heute jemanden anschwärzen kann, nur weil man den nicht mag. Und da gibt es dieses Wort, das gab es vor 20 Jahren, gab es sowas nicht. Da kann, also in den 60er Jahren hat mal hier Ekel Alfred hat doch immer gesagt, du alter Sozi-Bazille oder irgendwie sowas.
Sozi-Sau,
genau. So. Da war das sozusagen andersrum, aber da gab es, selbst da gab es das nicht, weil es da die Medien dazu nicht gab. Heute ist das so, die stellen sich hin und verbreiten in ihren Medien Lügengeschichten. Und wenn du nicht selbst darauf achtest und immer deinen Anwalt anschaltest und sowas alles, dann verbreiten die das einfach. Das ist heute eine große Gefahr. Das geht vielen Politikern so, und zwar von allen Parteien übrigens, die einfach, weil jemand Karriere machen will, also bei den Grünen hier in Hamburg, da ist jemand, der hat sich mit Radikalität, mit linksradikaler Methode nach oben gezeckt einfach. An Leuten vorbei, die Intellekt haben, die sich auskennen, die zum Beispiel sehr kritisch sind, was diese CO2-Lüge betrifft und sowas alles, ja. Der hat die einfach falsch abgebogen, also mit so Sätzen wie falsch abgebogen, der hat ja, kann ja nicht mehr richtig lesen und so, einfach gemobbt in linkester Art und Weise. Die Nutznießer von den Situationen, die wir haben, das sind die übelsten Vögel, die es überhaupt gibt. Und jeder von uns hat in seinem Umfeld solche Menschen. Jeder, der zuhört, hat solche Leute. Der üble Nachbar, der Blöde, der über einem wohnt und darüber ärgerlich ist, dass du mal irgendwann eine Party gefeiert hast, der im Supermarkt sich vordrängelt, das gibt es überall.
Aber der tröstende und der gute Gedanke ist tatsächlich wirklich, und darum tut mir das ja gut, dass ich bei all diesen Miseren zu Hause zwischendurch mal auftrete. Wir werden einfach immer mehr. Wir werden immer mehr. Und die Welt ist natürlich total, ich kann dir noch mal ganz, vielleicht einen Satz, wir müssen aufhören. Es ist verboten, Beatrix von Storch hat jetzt ihre Abrechnung bekommen, weil sie gesagt hat, Tessa Ganserer ist ein Mann. Dafür muss sie jetzt 1.000 Euro bezahlen, weil sie das im Bundestag gesagt hat und dann auch noch sich darüber beschwert hat, dass sie einen Ordnungsruf bekommen hat. Darum muss sie jetzt 1.000 Euro bezahlen. Und weil sie gesagt hat, Tessa Ganserer ist ein Mann. Stimmt ja. Und
mit einer im Alter länger werdenden Vorhaut.
Ja, mit einer Riesenmütze. Ne? Das ist eine Frau mit Stil. Die hat halt einen sehr langen Kitzler. Naja, also. So, also die muss 1000 Euro bezahlen, dafür wollte ich sagen. Und aber Bärbel Baas kann sich hinstellen und mich als Rechtsradikalen bezeichnen. Und da passiert nichts. Das musst du dir mal überlegen. Du musst dir das einfach mal auf der Zunge über. Das musst du dir, wenn Olivia Jones ab heute sich am Standesamt anmeldet und sagt, sie ist eine Frau, dann darfst du nicht, du darfst das heute noch sagen. Morgen darfst du das nicht mehr sagen, da musst du Geld bezahlen. Das ist alles völlig irre. Aber du darfst dich beschimpfen lassen und was weiß ich. So, aber wo wir vorhin jetzt von Kitzlern und von was weiß ich, ich habe es ja wieder reingebracht, fällt die Monetarisierung flach. Deshalb muss ich darauf
Nein,
hinweisen.
warum kommst du darauf?
Ach, na ja, weißt du ja nicht, das wird ja dann doch,
Na,
also.
YouTube belohnt das, weil das ja dazu führt, dass Zuschauerbindungen aus ganz neuen Kreisen entstehen.
Wir wissen es nicht. Ich wollte nur noch mal hinweisen auf die Spenden, die da reingekommen sind, für die ich mich bedanken möchte oder wir uns bedanken wollen. Und ja, falls jemand einen Euro über hat, wir freuen uns natürlich, damit das alles hier irgendwie weitergehen kann. Und da findet ihr Hinweise, wie man das machen kann, findet ihr unten in der Beschreibung für dieses Video. Und ich hoffe von ganzem Herzen, dass das dieses Mal doch ein bisschen eher, also es hat mir richtig Spaß gemacht, Boris.
Ja.
Ich hoffe einfach, es macht mir ja immer Spaß. Aber ich
Ja.
glaube, manchen Leuten hat es irgendwie keinen Spaß gemacht, weil es immer doch um mein Schicksal ging. Und man hat ja nicht viel
Komm.
erlebt. Aber im Moment haben wir halt viel erlebt.
Lass
Also
mal
ich.
abklatschen. Das war die beste Sendung seit langem. Lass mal abklatschen.
Ja, aber wir, und das nächste Mal wird es ja total spannend, weil wir haben einen Gast.
Oh, ja.
Wir haben
Ja.
das nächste Mal einen Gast, und zwar den Joachim. Ich habe mir mal von ihm schicken lassen, ich kenne den Joachim Dohm, heißt der, den kenne ich schon sehr, sehr lange, der macht das Politboxen. Da bin ich irgendwie zwei, dreimal schon, sollte ich da auftreten, und es hat immer nicht geklappt. Ich lese das mal ab hier. Stefan Joachim Dohm macht seit über 20 Jahren ungewöhnliche Veranstaltungen, und zwar zur politischen Bildung. Immer neutral, immer mit prominenten Politikern und immer kostenlos für die Besucher und Besucherinnen. Das finde ich für die Besucherinnen und Besucher, das muss man andersrum machen, weil in alten Zeiten wurden die Frauen immer er genannt und die Trantis weggelassen, weil die sind da sowieso bei. So, also. Politboxen ist eine Veranstaltung, die seit 2011 läuft. Das hat er erfunden. Und da sind wirklich, wie viele Leute sind da? 1000? Mehr als 1000 Leute sind da. Der hat das Politboxen erfunden, der liebe Joachim, und entwickelt und war damit inzwischen in verschiedenen Bundesländern jeweils kurz vor wichtigen Wahlen. Das Politboxen verbindet Unterhaltung, ernste politische Themen und ein bisschen Spektakel mit einer Prise Humor, für die ich dann wohl zuständig bin. Da sind also immer wichtige Leute. Ich weiß, Gysi ist da gewesen mal, ne? Wie heißt der Boxer?
Schulz.
Axel Schulz ist da gewesen. Also es ist eine ganz interessante Mischung mit Politikern immer, mit Unterhaltern und mit Prominenten. Und ich glaube, da ist auch tatsächlich wirklich so ein Boxring aufgebaut. Wo die Leute reden und diskutieren. Und ja, das ist eine sehr interessante Sache. Ich freue mich sehr, weil Joachim hat sich gewünscht, mal mit uns zu reden. Zusätzlich betreibt der gute Achim ein kleines, besonderes Bildungsinstitut für junge Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen nicht zur Regelschule gehen können oder dürfen und erst wieder stark gemacht werden müssen. Also, da kann man, den haben wir das nächste Mal dabei. Das heißt, wir sind das nächste Mal zu dritt. Und ich freue mich total darauf, weil ich diesen Joachim sehr, sehr schätze. Wir haben nämlich, wir schleichen schon länger umeinander rum. Und vor meinen und nach meinen Veranstaltungen in Bredenbeek, da trete ich ja ab und zu mal auf, da treffe ich den immer. Und da diskutieren wir immer und reden immer über Podcasts und über Politik. Und ja, kann man das sagen und sollte man und so und so. Und er hat sich gewünscht, mal dabei zu sein. Und ich habe gesagt, das können wir gerne machen. Das würde ich mir auch wünschen. Also er ist mir mit seinem Wunsch eigentlich zuvorgekommen, mit seiner Wunschäußerung. Wir haben den das nächste Mal da.
Wann geht denn dieser Podcast eigentlich on air? Heute, ne?
Dieser heute, ja.
Ja, dann für alle die heute zuhören, heute Abend um 19 Uhr gibt es bei Nuflix bzw. Nuovisu oder auch über das Homeoffice könnt ihr das mit Sicherheit rauskriegen, wo das stattfindet, den Nur Vision Song Contest.
Ach,
heute
ja
Abend
toll.
Live.
Ist der wieder?
19 Uhr fängt er an. Das heißt, wenn jemand den ESC gucken will, kann er vorher bei uns mal reingucken, damit er sieht, wie es richtig toll sein kann. Und dann kann man danach immer noch einen ESC gucken. Und bei der Gelegenheit herzliche Grüße an die rumänische sangestalentierte Frau und an Sarah Engels, die ich absolut toll finde. Und ich wünsche ja jeden Erfolg der Welt. Einfach so grundsätzlich mal. Aber nur Vision Song Contest. Heute Abend 19 Uhr angucken live. Und zwar sitzen da der Stoner, ich sitze da und ich weiß nicht, wer noch. Der Dominik sitzt da, der Frank sitzt da und wahrscheinlich sitzt auch der Robert da. Ja, ich glaube, der Robert sitzt auch da, genau. Und dann hören wir uns ganz tolle Songs an, die keiner kennt, mit Videos, die selber gemacht haben. Und das Ganze hat auch viel auch mit Politik zu tun und der Zeit und sowas alles. Aber großartige Veranstaltung. Ich habe die Songs schon gehört. Richtig kreative Songs aus allen Musikrichtungen. Reinhören.
Ja, sehr schön. Guck mal, das war der Tipp zum Abend. Sehr schön. Und für alle Leute, ja, die in der Nähe von Dresden sind, ihr macht das bitte nicht. Ihr setzt euch ins Taxi und fahrt zu mir in meine Show in Dresden.
Ja, ja. Oder aufs Fahrrad. Lastenfahrrad. Ist okay.
Ja, geht auch. Geht auch. Guck mal, Grand Prix wollen wir eigentlich drüber reden. Ne? Haben wir gar nicht gemacht. Ne? Wäre ein schönes Thema gewesen. Auch machen wir beim nächsten Mal.
Da reden wir über den Grand Prix.
Okay. Alles Liebe dir.
Viel Spaß, gute Fahrt, fahrt vorsichtig.
Danke.
Und Mazda! Mazda!
eben, endlich!
Mazda!
Tschüss!
Tschüss!